Ich würde vorschlagen, dass wir alle aufstehen und wir singen dann das Lied Nummer 7, Jesus, dir nach, weil du rufst. Vorne hat es noch Plätze, die hinteren dürfen dann, wenn noch Nachzügler kommen, die auch ganz mutig nach vorne schicken. Jesus, dir nach, weil du rufst. Der Titel dieser Veranstaltung mit dem Beruf in die Mission. Jesus ruft, und der Beruf, wir alle haben ein Ziel. Und Jesus ruft jeden von uns, und Mission ist nicht nur in Äthiopien oder in Thailand oder im Tschad, sondern jeder ist gerufen. Mein Name ist Ursula Kohler. Ich bin auch mal gerufen worden. Ich war 11 Jahre lang in Westafrika, in Burkina Faso, und bin jetzt seit 6 Jahren Mitarbeiterin bei Christliche Fachkräfte in der Projektkoordination. Da gibt es sehr vieles, sehr Spannendes. Und für mich selber ist es auch immer wieder eine Herausforderung, da an der Ecke gerufen zu sein, diesen Ruf wahrzunehmen, nicht nur in meinem Berufsalltag von 8 bis 5 oder auch wenn man mal Überstunde macht oder am Himmelfahrtstag arbeitet, sondern auch unterwegs und da auf den Ruf Jesus zu hören, diese Stimme wahrzunehmen, auch mutig auf Leute zuzugehen. Und ich erlebe das immer wieder, dass es ganz schön Mut kostet, auf jemanden zuzugehen und wie man in Deutschland doch sehr gehemmt ist. Und wenn man es dann mal gewagt hat, gibt es, würde ich sagen, in der Mehrzahl nur gute Erlebnisse. Und dazu möchte ich Ihnen einfach Mut machen, dass auch Sie das wagen in Ihrem Umfeld oder manchmal, wo man denkt, passt es, kann man, soll man es. Sind Sie einfach mutig, weil Jesus uns ruft. In dieser Einheit hören wir jetzt unterschiedliche Menschen, Männer und Frauen, junge und etwas ältere, aus verschiedensten Erdteilen und Ländern, die uns einfach etwas teilhaben lassen an ihrem Erleben, was sie bewegt. Manche gehen rauf und werden dann oben diesen Teil nochmal sagen, sodass alle zuhören können. Aber in der Pause und am Schluss stehen alle nochmal zur Verfügung, wenn noch irgendjemand an einem Punkt was wissen will oder vielleicht auch eine Konkretion haben will, wie man mit diesem Ruf umgeht. Den Einstieg macht heute die Silke und Abba. Und ich möchte euch bitten, nach vorne zu kommen. Die beiden haben sich für uns in Schale geworfen und sie werden gleich sagen, woher sie kommen, was es mit diesem Gewand auf sich zu tun hat und was sie so tun, wenn sie nicht gerade am Himmelfahrtstag in Stuttgart sind.
Ja, mein Name ist eigentlich jetzt Silke Gugeogasem. Ich wohne in Thailand, bin gestern gerade zurückgekommen auf Heimaturlaub, um meinen Ehemann meiner Familie vorzustellen. Ich habe in Thailand geheiratet im Januar, aber das war nicht der Grund, warum ich nach Thailand bin. Ich habe gerade gesehen, dass der Vers, der mich die letzten Wochen sehr beschäftigt hat, ganz genau jetzt heute reinpasst, obwohl ich es gar nicht gewusst habe. Es heißt, wir sollen Jesus folgen, wenn er uns ruft. Und ihr kennt alle die Geschichte wahrscheinlich, als Jesus die ersten Jünger berufen hat. Da hat er gesagt, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und was mir da so wichtig geworden ist, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr sollt Menschen fischen, sondern Jesus will sie selbst zu Menschenfischern machen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich mich nach wie vor, nach den 2 Jahren auch trotzdem immer noch so schwach fühle, dort Menschen zu fischen. Die Sprache ist schwer, das Verständnis der Kultur ist so schwer. Wie soll ich Menschen fischen? Aber Jesus gebraucht mich trotzdem in meiner Schwachheit und er will mich dazu bringen, Menschen zu fischen. Ich arbeite jetzt im Norden von Thailand. Thailand hat ja nach wie vor, auch wenn es schon lange, lange Jahre da Mission gibt, unter 1% Christen. Das meistens sind Buddhisten. Die Buddhisten sind sehr schwer zu erreichen. Für sie ist alles gut. Man kann auch Jesus anbeten, ist kein Problem. Sie sind sehr tolerant und lassen sich damit schwer einfach ein, dass es einfach nur eine Wahrheit gibt und das ist Jesus Christus. Ich habe aber das Vorrecht, mit den Bergvölkern zusammenzuarbeiten, mit 3 verschiedenen Bergvölkern. Das sind die Karen, die Lahu und die Aka. Ich habe jetzt eine Karen-Tracht an. Und mein Mann ist Aka, er hat Aka-Tracht an. Lahu haben wir jetzt leider nicht dabei. Ich arbeite mit einer Organisation und wir sind dran, eine landwirtschaftliche Genossenschaft für Bergvölker aufzubauen. Ich bin Agraringenieurin und unter den Bergvölkern gibt es mittlerweile schon viele Christen. Und wir arbeiten auch in Gemeinden, wo es Christen hat. Die Bergvölker normalerweise haben Glauben sehr stark, sind keine Buddhisten, sondern haben einen Geisterglauben und sind da sehr von Furcht geprägt. Also man muss ständig irgendwelche Opfer bringen und Riten wahrnehmen, sonst kommt man in größte Schwierigkeiten. Und wir arbeiten in einem Dorf, in einem Akadorf, das auch wie er eben seinem Volksstamm angehört. Und dort ist ein Mann, wir haben da einen kleinen Genossenschaftsladen aufgebaut, weil die Leute eben unheimlich weit fahren müssen, um ihre Salz oder irgendwas eben einzukaufen. Deswegen haben sie einen kleinen Genossenschaftsladen gegründet. Und da ist der Verkäufer, sein Name ist Atu, er ist auch der Bürgermeister des Dorfes und er ist ein Mensch, der mich wirklich fasziniert. Er ist älter schon, vielleicht 55 schätzungsweise und er hat auch dieses Dorf aufgebaut, dass er es da seit 7, 8 Jahren besteht. Er war vorher auch Bürgermeister in einem anderen Dorf, auch Medizinmann, er hat im Geisterglauben sehr stark war der tätig, quasi die Führungsposition da gehabt, in einem Dorf nahe der Grenze von Burma. Und er hat, wie sich das einem anständigen, angesehenen Ackermann gehört, 3 Frauen gehabt und auch 14 Kinder und war ein angesehener Mann. Und dann sind plötzlich eben seine ganze Familie ist erkrankt und ich nehme an, es war Malaria. Er war ja Medizinmann und hat dann auch alles getan, was man so machen muss, Rinder geopfert und Schweine und Hühner und es hat alles nichts genutzt. 2 seiner Frauen sind gestorben und alle Kinder bis auf 1. Und das hat ihn doch sehr nachdenklich gestimmt. Immerhin war er die geistliche Führungskraft da in dem Dorf. Und er hat auch alles gewusst und gekannt, warum hat es nicht geklappt. Und da hat er sich erinnert an einen Missionar, der einmal da im Dorf war und ihm von Jesus erzählt hat und den er dann auch selber verscheucht hat. Und gedacht hat, Mensch, vielleicht war da doch was dran. Dann hat er sich auf die Socke gemacht in ein Dorf, wo es Christen gab und hat die befragt, was ist jetzt da dran mit dem Jesus? Und hat sich dann da bekehrt. Und ist dann zurück, aber als Christ kann man nicht in diesem Glauben nicht zusammenleben mit den Leuten, die diesen Geisterglauben haben, weil die Christen dann dieses geistliche Umfeld stören. Also musste er da aus mit seiner Frau und seinem Kind und konnte aber vorher noch andere Leute für Jesus gewinnen. Und dann sind sie eben gezogen und haben dieses neue Dorf gegründet. Und seitdem ist es ein kleines christliches Dorf, eine kleine Kirche. Sein Sohn, der überlebt hat, ist jetzt Pfarrer in dem Dorf und er hat noch ein einziges Kind geschenkt bekommen und das er wirklich als Geschenk von Jesus ansieht. Und es sind so, ja, der Mann kann nicht lesen und schreiben und trotzdem ist er jetzt der Verkäufer in unserem Lade und es macht so viel Spaß, mit dem Mann zusammenzuarbeiten und ich kann mich nicht so gut verständigen mit ihm, man freut sich, wenn man sich sieht und ja, man vertraut einander und es ist einfach toll, diese Leute zu unterstützen zu können, auch wenn es mir oft so schwer fällt, wenn ich die Leute schlecht verstehe, aber trotzdem einfach da zu sein und teilzunehmen am Leben, ja, ich glaube, einfach so möchte mich Jesus gebrauchen und mich als Menschenfischer machen, auch wenn ich mich selbst so schwach fühle. Ja, danke.
Silke, in diesem Teil von Thailand, wo du arbeitest, wird doch auch das goldene Dreieck genannt. Was ist denn das für ein Gold?
Sehr wertvolles Gold sind Drogen. Früher war es Opium sehr stark. Jetzt ist es mehr eine chemikalische Droge, die sehr einfach herzustellen ist. Und vor allen Dingen jetzt in Burma hergestellt wird. Und die Drogen ist ein ganz großes Problem, sowohl in Thailand als auch in Burma und in Laos. Die Burma hat ja eine Militärregierung und die tun eben diesen Drogen und Produktion nicht verhindern, sondern eben noch fördern und kommen die Drogen alle rein über die Grenze nach Thailand und von Thailand dann auch her nach Deutschland. Also das ist dann das Gold, was den Reichtum bringt in dieses goldene Dreieck.
In vielen Ländern ist ja so, dass auch in der christlichen Gemeinde andere Werte wichtig sind, wie im Vergleich jetzt mit Deutschland. In manchen Ländern wird trotzdem noch die Cola-Nuss gekaut und Alkohol getrunken und in manchen Ländern ist es strikt weg verboten. Wie ist es bei euch?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche haben alles strikt ab und andere und damit aber auch ein Teil der Kultur. Also damit werden auch teilweise Missionare gesagt, ihr habt da auch uns einen gewissen Teil der Kultur weggenommen. Also es werden jetzt in dem Dorf wird kein Alkohol getrunken, aber Betelnut wird nach wie vor gekaut, das sehen die kein Problem. Aber es werden auch jetzt keine, die traditionelle Kleidung kaum mehr angezogen, weil sie auch sagen, das ist eine bestimmte Verbindung zu dem ursprünglichen Glauben. Man hat das ja angezogen und Feste gefeiert, weil man Geister eben verehren wollte. Also da und in anderen Dörfern wird aber nach wie vor die Kleidung angezogen und es wird auch die Feste noch gefeiert und man gibt ihnen halt einen anderen Wert oder eine andere, wie sagt man, Bedeutung.
Wenn man gestern erst aus Thailand kommt und ganz wenig Deutsch gesprochen hat, finde ich, war das eine extra tolle Leistung, Silke, so fließend das Deutsch wieder rüberzukriegen. Silke, noch eine Frage an dich. Du bist ja Frau und als Frau Agraringenieurin bei den Bergstämmen. Wie lange dauert es, bis man da richtig akzeptiert ist und dass die auch sagen, tatsächlich eine weiße Frau von Europa, die versteht auch was von Landwirtschaft?
Also das Problem ist nicht das Frausein. Das, ich glaube, ich wäre da schon einfach akzeptiert als Weiße. Aber das Problem ist, dass auch ich, obwohl ich hier Landwirtschaft studiert habe, einfach von Reisanbau und von schwarzen Bergschweinen wenig Ahnung habe. Und ich einfach selbst noch in einem Lernprozess bin. Ja, wie ist es jetzt mit dem Litschi-Trees, mit den Litschi-Bäumen? Wie müssen die versorgt werden? Also ich ist und ich versuche mich da einfach auch nicht, oder ich sehe mich einfach nicht als jemand, der das weiß, sondern ich bin eine Lernende mit den Leuten zusammen. Und die können mir beibringen, wie man schwarze Bergschweine hält und sie mit Bananenblätter füttert, was ich hier jetzt auf der Universität einfach nicht gelernt habe. Und ich kann ihnen einfach was anderes beibringen. Und es ist ein Ergänze und ein Miteinander. Und ich sehe auch, dass ich auch dadurch einen besseren Kontakt zu den Leuten komme. Ich bin halt nicht jemand, der alles besser weiß, sondern ich kann auf einer Ebene mit den Leuten stehen.
Eben fiel ein ganz wichtiges Wort, dass ich nicht alles besser weiß. Und es ist egal, ob das jetzt Afrika ist oder Thailand oder wo auch immer. Es geht uns ja um die Menschen. Und wenn ich komme und immer alles besser weiß, werde ich keinen Menschen erreichen. Und ich möchte einfach Silke und auch Abba danken für all das, was Sie da oben in Ihrer treuen Art geleistet haben. Herzlichen Dank. Beim nächsten Bericht gehen wir in den schwarzen Kontinent, in den Tschad. Vieles hat man ja schon über den Tschad gehört. Kamele und Wüste und Salzseen und Hitze und was weiß ich nicht was alles. Der Norden ist ganz muslimisch, im Süden gibt es einige animistische Gruppen. Hartmut und Gudrun Zielke haben manches an Schweiß vergossen, auch manches Schöne erlebt, viele gute Dinge und sie lassen uns jetzt dran teilhaben.
Ja, besonders Schweiß. Also da haben wir schon reichlich vergossen. Ich glaube, das Thema heißt mit dem Beruf in die Mission. Das war bei uns so, beziehungsweise bei mir. Das hat angefangen, dass in der Zeitschrift Idea eine Anzeige stand, MTA mit Französischkenntnissen für den Tschad gesucht. Und ich bin vom Beruf MTA, ich hatte Französischkenntnisse, vom Tschad wusste ich weniger. Aber so hat es begonnen und so auf diese Art und Weise, über diesen Weg mit ganz viel Führung von Gott sind wir denn dazu gekommen, dass wir uns mit CFI zusammen jetzt diese Arbeit da gemacht haben im Tschad. MTA, das ist medizinisch-technische Assistentin, das ist im Labor. Und da hat mir die Silke ein ganz tolles Stichwort gegeben. Sie hat gesagt, sie wusste nichts von Bergschweinen und was weiß ich, was du da noch erzählt hast. Genauso wenig wusste ich von all diesen Parasiten, diesen ganzen Würmern und so, die es da im Labor zu entdecken und zu diagnostizieren gab. Ich bin ja auch in dieses Labor gekommen, habe gesagt, Leute, ihr erwartet jetzt Hilfe, aber ich kann das gar nicht. Ich muss das erstmal von euch lernen. Und das hat eigentlich den Start sehr erleichtert. Denn dort ist schon ein großes Labor gewesen, auch ein leitender Mitarbeiter, ein schattischer leitender Mitarbeiter, der bis ich kam, dieses Labor unter seiner Regie geführt hat. Und das sollte auch so bleiben, so war, hatte ich das gedacht. Er hatte jetzt aber Angst, dass er jetzt die Führung abgeben soll an mich, weil ich ja jetzt weiß und aus Europa und so. Und das hat ihn sehr erleichtert und hat eigentlich die Zusammenarbeit sehr entspannt. Und ich musste wirklich erst lernen und ich habe auch ganz viel gelernt. Und das hat auch viel Freude gemacht. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht erzählen. Eigentlich wollte ich jetzt mal erzählen, was ich für einen Eindruck von diesem Krankenhaus mitten im Busch hatte. Das ist ein etwa 250-Betten-Krankenhaus und wirklich, da ist keine Stadt und gar nichts. Das ist ein Dorf, zwar recht groß, aber sehr weit verstreut. Also ein richtiges Dorf, da gibt es nichts. Da gibt es nur so einen einheimischen Markt und sonst gar nichts. Und mich hat am allermeisten beeindruckt dort, diese Menschen, die da in diesem Krankenhaus leben, die bilden alle zusammen ein riesiges Missionsteam. Und das habe ich so noch nie erlebt. Egal, weiße, schwarze Mitarbeiter, jeder. Die Leute, die dort eingestellt werden, sind alle Christen, die Krankenpfleger oder auch die Krankenpflegeschüler haben alle erst ein Jahr Bibelschule gemacht. Und jeden Morgen trifft sich das ganze Personal, also wer jetzt nun gerade Dienst hat, lässt jetzt nicht Spritze oder was auch immer fallen, aber die jetzt dienstfrei sind oder die jetzt ihren Morgendienst anfangen, zu einer Andacht, die von wechselnden Teams gestaltet wird, meistens von schadischen Teams. Und das fand ich auch ganz toll. Wir waren zeitweise da 11, 12 weiße Missionare. Aber in der Regel haben die Chadda das selber gemacht. Und das fand ich ganz toll. Und sie haben das auch sehr schön gemacht. Auch natürlich sehr anschaulich oft, wie es eben auch ihre Leute gut verstehen können. Und dann haben sie weiterhin auf den Stationen, auf den einzelnen Krankenstationen für die bettlägerigen Patienten jeden Tag eine Andacht gemacht. Und der Höhepunkt der ganzen Woche war der Sonnabendmorgen. Da wurde so eine Art, hier würde man sagen, Open-Air-Gottesdienst veranstaltet. Da haben auch einheimische Teams draußen eine Predigt gehalten. Erst haben alle vom Personal gesungen, 3 Lieder, 1 auf Französisch. Das ist die offizielle, eine der offiziellen Sprachen. 1 auf Arabisch, das ist die andere offizielle Sprache. Und 1 auf Ngambay, das ist die Stammessprache, die dort gesprochen wird. Also damit möglichst viele Menschen das verstehen konnten. Und wenn das losging mit dem Singen, dann strömten die Leute, die kannten das schon, die ganzen Patienten und Patientenbetreuer, die da alle waren, die strömten dann zusammen auf diesem Platz, der da vorbereitet war dafür. Und dann ging das los nach dem Singen. Einer hat jetzt waren immer 3er-Teams, die diesen Gottesdienst gestaltet haben. Der erste hat sein Wort, das Predigtwort vorgelesen und fing dann auch an zu predigen, in meinetwegen Französisch. Der nächste, der dann da stand, stand immer 3 so nebeneinander. Der zweite hat es dann übersetzt in Ngambay, in die Stammessprache. Und der dritte hat das Ganze übersetzt dann nochmal in Arabisch. Immer so stückchenweise, wie man das so hier auch macht, wenn man jetzt was zu übersetzen hat. Sodass die Menschen also wirklich alle das Wort Gottes in ihrer Sprache hören konnten. Das fand ich ganz toll. Wir hatten auch sehr viel muslimische Patienten, eben arabischstämmige Leute. Und die kamen zwar nicht zu diesem Platz, aber die mussten ja alle auf diesem Krankenhaushof kampieren. Und hörten dann notgedrungen sozusagen. Und manche haben wir beobachtet auch sehr aufmerksam, was da von Gott erzählt wurde. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sich jetzt dadurch jemand bekehrt hat oder so. Ich hoffe das natürlich, aber jedenfalls haben sie alle das Wort Gottes gehört. Und diese ganze Arbeit, dass die Leute da an Einsatz gebracht haben, die haben ja auch schwer gearbeitet im Krankenhaus und ihre Felder bestellen und all sowas, das hat mich und uns alle eigentlich sehr beeindruckt. Ja, und jetzt wird manch einer fragen, wofür wir denn da noch hingegangen sind, wenn das doch schon alles so tolle Christen sind. Weil es ist ja, man geht ja als Missionar oder so. Aber ich glaube, heute ist die missionarische Arbeit doch ein bisschen anders und CFI macht das ja auch sehr deutlich, dass man mit seinem Fachgebiet, mit einer Fertigkeit, die die Menschen vielleicht nicht so haben oder wo sie Unterstützung brauchen, in diese Länder geht, um auch die Christen, die schon da sind, zu unterstützen, zu motivieren, weil, denke ich, auch eine gute Arbeit, ein gutes christliches Zeugnis ist. Jedenfalls war es dort so, Das Krankenhaus in Beberlem ist im ganzen Staat Tschad ganz anerkannt und bekannt, weil die Atmosphäre so freundlich ist, weil sich um die Patienten gekümmert wird und weil die gute Arbeit machen. Das ist nicht in den staatlichen Krankenhäusern, kann das sehr viel und sehr unterschiedlich sein. Und es hat also eine große Anziehungskraft auf alle Menschen, die jetzt in diesem Einzugsbereich leben, nicht nur auf die Christen, die da drumherum leben. Und von daher denke ich, ist sowas auch eine ganz tolle Chance zu missionieren. Also meine Hauptaufgabe war eben die Mitarbeit im Labor, als ich das dann endlich gelernt hatte, und auch neue Laboranten auszubilden in eben diesen Fertigkeiten und auch eben in so Dingen wie Genauigkeit und Pünktlichkeit und solche Sachen, die eben auch dazu gehören, wenn man eine effektive und eine qualitätsbewusste Arbeit leisten will. Gut, soweit vielleicht, sonst wird es nachher zu viel.
Du hast gerade gesagt, Genauigkeit und Pünktlichkeit.
Ja, es ist schwer, ne?
Das sind für uns in Deutschland ganz hohe Werte. Und in Afrika hat es einen anderen Stellenwert. Wie geht man damit jetzt um, um die Leute nicht zu brüskieren, bloßzustellen, und doch will man ihnen ja auch was beibringen?
Also da muss ich sagen, mit der Pünktlichkeit, das ging eigentlich ganz gut. Das haben schon Vorgänger von mir da offensichtlich so eingeführt. Und mit der Genauigkeit, das ist ja im Labor nun relativ einfach. Man kann den Leuten ja ganz gut klar machen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Objektträger, so eine Glasplatte mit irgendwas drauf färben sollen und sie tun da jetzt, was weiß ich, die rote Farbe 10 Minuten statt 2 Minuten drauf, das ist schon einsichtig, dass das Ergebnis dann vielleicht nicht so gut sein kann. Also da hatte ich nicht so Probleme mit. Was mir mehr Probleme gemacht hat, war ihnen beizubringen, dass die Dokumentation auch in Ordnung sein muss, dass das alles genau aufgeschrieben wird. Und dass es wichtig ist, dass das richtig gemacht wird, damit man das nachvollziehen kann, was für welchen Patienten jetzt ist, denn sonst nützt ja die ganze Arbeit nichts. Und da muss man ein bisschen Geduld aufwenden, das habe ich dann auch gelernt und das ging dann nachher auch ganz gut. Und ich habe auch Rückmeldung gekriegt, das hat mich sehr froh gemacht. So die letzten 2 Tage vor unserer Wiederzurückreise waren wir in der Hauptstadt und da habe ich eine Frau getroffen, die kam aus einer ganz anderen Gegend im Tschad, und hat dort einen meiner Schüler kennengelernt, der jetzt schon fertig war, und sagte, oh, der Christoph, der arbeitet da. Die Ärzte sind vielleicht froh, dass der da jetzt ist. Endlich können sie sich auf die Resultate verlassen. Ha, da habe ich mich gefreut.
Hartmut, nach dem technischen Begriff her, warst du ja der mitausreißende Ehemann. Jetzt so ein mitausreißender Ehemann. Ich weiß jetzt nicht, macht er den Haushalt oder was der da draußen so alles den lieben langen Tag tut?
Ja, ich dachte, das läuft so. Ich habe morgens, wenn meine Frau zur Arbeit gegangen ist, ein bisschen das Geschirr abwaschen. Dann habe ich Zeit, meine Bibel zu lesen und Französisch zu lernen. Ich konnte kein Wort. Aber das ging ganz anders. Also ich kann das nicht jetzt so erzählen. Ich habe bloß 5 Minuten Zeit. Ihr seht, meine Frau und ich, wir sind ganz junge Missionare. Danke, das stimmt. Wir sind erst 2 Jahre dabei. Und wir haben nicht viel Erfahrung. Und während meine Frau im Labor Amöben gezählt hat, bin ich ab und habe die Stationsarbeit gemacht, Mädchen für alles. Und dann bin ich manchmal auf dem Krankenhausgelände gewesen und habe dann die Muslims da gesehen. Und dachte mir, wie kommt man daran? Wie kann man die ansprechen? Französisch konnte ich nicht so gut, Arabisch schon gar nicht. Freundlich, das konnte ich sein und ihnen was bringen. Aber darf man das? Darf man einen Muslim so? Ich wusste das nicht. Und dann möchte ich euch erzählen, wie Gott so einem einfachen Schüler dann Nachhilfeunterricht gibt. Es kam ein Pastor auf unsere Station, Pastor Moshe oder Moïse auf Französisch, und er sagte zu uns, wer will mit zu den Bororos? Das ist ein arabischer Stamm, Halbnomaden und Viehzüchter. Oh, das war was für mich. Ich sofort mit. Und er erzählte uns, dass er schon eine Gemeinde von 200 Christen dort hat. Oh, dann wollte ich die mal kennenlernen. Und dann stiegen wir ins Auto und ich steuerte dorthin. Ich kannte den Weg. Und dann kamen wir an und ich fühlte mich, das ist hier wie bei Abraham, wie im Alten Testament. Viehzüchter und das Zelt war da. Der Älteste kam gleich auf uns zu und schüttelte und rief dann gleich ins Zelt rein, dass sie Sarah was zu machen, zum Essen machen sollte. Und dann lud er uns ein, auf den Teppich da Platz zu nehmen. Ich hatte inzwischen schon gelernt, sei vorsichtig, Schuhe ausziehen, wenn du den Teppich betrittst, habe ich auch gemacht. Und dann haben wir geschnackt und geschnackt über alles Mögliche. Das heißt, der Pastor Mosche und der Dorfälteste und die allen anderen. Und ich konnte daran nicht teilnehmen, denn die sprachen Arabisch oder Französisch. Viel habe ich noch nicht verstanden, das war gleich am Anfang. Und zum Schluss sagte der Dorfälteste zu dem Pastor Mosche und zu mir, er bittet uns, und das war eine ganz hohe Ehre, in sein Privatzelt vom Dorfältesten. Und das war eine Ehre. Na gut, ich versuchte alles, mich zu erinnern, wie man sich da benimmt, was ich gelernt habe in der Ausbildung. Das darf man nicht und das darf man nicht und das und so weiter und so weiter. Dann saßen wieder und die erzählten sich beide so auf Arabisch alles Mögliche. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn mal zur Unterhaltung beibringen? Und dann fiel mir ein, der ist ja Viehhirte. Und dann fragte ich den Pastor Mosche, ich sage, frag ihn mal, ob ich im Psalm 23 vorlesen darf. Auf Französisch lesen ging schon ganz gut. Er fragte, ja, das sollte ich mal tun, ganz gerne wollte er es hören. Naja, dann habe ich dann Französisch den Psalm vorgelesen und Pastor Mosche hat dann auf Arabisch übersetzt. Und er hat immer genickt und freundlich genickt und das hat mir so viel Mut gegeben. Und dann sagte ich ihm, frag ihn mal, ob ich auch erzählen darf, wie Gott uns in den Schatt gebracht hat. Der überlegte, freundlich nickte er und sagte, das will ich auch hören. Und dann habe ich das erzählt und dieser Pastor Mosche, der musste die Gabe der Prophetie gehabt haben. Der wusste nämlich genau, nach welcher französischen Vokabel ich suchte, um meine Führung zu erzählen. Und dann erzählte ich das und der alte Dorfälteste nickte und bedankte sich. Auf der Nachhausefahrt sagte ich denn zu Pastor Mosche, sag mal, wie lange ist der denn schon Christ? Weil ich vorher gehört habe, er hat schon 200 Christen. Sagte er, der ist noch kein Christ. Du hast zum ersten Mal einem Muslim was von Jesus erzählt. So freundlich geht Gott mit Unwissenden um und schult sie, doch ein bisschen mehr Mut zu haben. Der letzte Besuch möchte ich noch kurz erwähnen. Wir kamen wieder hin, hatten ein kleines Gastgeschenk mit, immer einen halben Sack Reis. Und wir kamen an und dann weinte die Mutter, die Frau dieses Dorfältesten und weinte und kam auf uns zu und umarmte die Sabine, die französische Krankenschwester, die bei uns war, und umarmte sie. Und was ist denn, Mama, sagte sie. Mama, Sabine, mein Sohn Idris ist weg. Idris ist weg. Fidibe war da und seit 14 Tagen ist er weg. Und ich weine Tag und Nacht, mein Idris ist weg. Die Sabine hat gesagt, ich habe meinen ganzen Glauben zusammengekratzt, dass er halb so groß war wie ein Senfkorn. Und dann habe ich gesagt, Mama, wollen wir beten, dass Idris heute deinen Sohn wiederbringt? Zu Jesus Christus beten? Die alte Muslimin, die Frau von dem Dorfältesten, überlegte, und er sagt, ja, Sabine, lass uns zu Jesus Christus bitten, dass mein Idris wiederkommt. Und dann hat Sabine gesagt, ach, ich habe so gezittert. Und dann war Herr, schenk doch, dass Idris wiederkommt. Und dann sind wir zu den Männern gegangen und die Frauen waren bei den Frauen, wie sich das gehört. Und in diesem Tag war so eine ganz aufnahmebereite Atmosphäre. Die Mitarbeiter vom Krankenhaus konnten so frei von Jesus erzählen, wie sie es noch nie konnten. Entweder haben sie so ein bisschen desinteressiert zuguckt oder aus Höflichkeit. Aber heute kamen sie aus allen Zelten, kamen die Männer und haben zugehört, wie die Krankenhausmitarbeiter erzählt haben von Jesus Christus. Ungefähr nach einer Stunde, anderthalb Stunden, hören wir plötzlich einen Freudenschrei. Die alte Dame kommt angelaufen. Idris ist da! Jesus hat mein Idris wiedergebracht! Idris ist da! Und dann gucken wir hoch und dann kam der Fluss. Am Flusslauf stand Idris in seinem blauen Zeug und hat gewunken und ich bin wieder da. Da schlug ein wie eine Bombe. So gibt Gott Nachhilfeunterricht für Anfänger. Danke.
So kann es mit ausreisenden Ehemännern gehen. Oft ist ja auch in Bewerbungsgesprächen ein Thema, ja und wie ist das mit Krankheiten und mit Amöben und mit Malaria und all diesen Dingen. Hartmut, was habt ihr denn da erlebt?
In der Ausbildung habe ich einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Und zwar hieß der Satz, wer keine Amöben hat, der hat auch keine Freunde. Wir haben viele schattische Freunde kennengelernt, aber wir hatten auch viele Amöben. Durchfall war gang und gäbe, aber wir haben gesagt, lieber esse ich mit denen zusammen, haben wir mit denen zusammen gegessen und sie haben bei uns gegessen, aber Amöben, gut, das ist ein bisschen unangenehm, aber Tabletten gibt es. Und auch bei diesen Burros, ich wollte ihr Freund werden. Und als ich das erste Glas kriegte, da von der Frau serviert, dann guckte ich mir das Glas an mit dem Milchschaf, Tee, und ich sage, hier könnte ein Vertreter für Spülmaschinen reich werden. Aber man hat die Krankheiten, aber wenn man mit denen herzlichen Kontakt aufhaben will, muss man das in Kauf nehmen. Gibt auch ein Medikament dagegen, aber naja, gut.
Also wenn man Gudrun und Hartmut anguckt, dann kann man wirklich sagen, sie haben diese 2 Jahre gut und fröhlich und gesund überlebt. Euch herzlichen Dank. Wir bleiben in Afrika und wir gehen in das nächste große Land, von dem wir hier in Deutschland sehr viel hören. Ein Land, das sehr vielschichtig ist, mit vielen verschiedenen ethnischen Volksgruppen. Und aus einer Volksgruppe berichtet uns jetzt die Ulrike Kohler.
Ich weiß nicht, ob Sie dieses Geräusch kennen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich können Sie mir auch nicht so genau sagen, wie viele Kamele Ihnen auf dem täglichen Weg zur Arbeit begegnet sind. Also ich meine richtige Kamele, nicht der Autofahrer oder irgendein Dödel im Straßenverkehr vor Ihnen. Bei mir waren das ungefähr 50 dieser Wüstenschiffe täglich, denn ich habe die letzten 7 Monate in Südostäthiopien verbracht, unter der somalischen Bevölkerungsgruppe. Die sind mehrheitlich Nomaden und das spielt das Kamel eine sehr wichtige Rolle. Es stellt eigentlich die Lebensgrundlage für sie dar. Die Somalis sind von ihrer Religion her Moslems, sehr strenggläubig. Mein täglicher Weg ging in ein unterernährtes Zentrum, das lag ca. 35 Kilometer außerhalb meines Wohnortes. Dort habe ich mit somalischen Krankenpflegern, ich selber bin auch Krankenschwester von Beruf, ca. 500 Kinder medizinisch betreut. Deren Eltern sind, wie ich schon erwähnt habe, Nomaden und haben aufgrund einer 4 Jahre langen anhaltenden Dürre ihre großen Viehherden, die aus Ziegen, Kühen, Kamelen und Hühnern bestehen, verloren. Eine bedeutende Rolle in dieser Arbeit, also diese Dürreflüchtlinge am Leben zu erhalten, ist eine somalische Christin. Somali zu sein, heißt gleichzeitig auch Moslem zu sein. Es ist sehr schwierig für diese Christin, ihren Glauben offen und frei zu leben. Gebetstreffen und Bibelstunden, die sie für andere Somalis anbietet, werden an wechselnden Orten und zu wechselnden Zeiten abgehalten, um nicht die Aufmerksamkeit der Fundamentalisten auf sich zu ziehen. Denn die sehen es nicht gern, wenn ihre eigenen Leute zum Christentum übertreten oder gar evangelisiert werden. Man kann seinen Glauben, für mich jetzt als Christ, eigentlich nur unter der Hand, unter 4 Augen weitergeben. Das läuft nur auf persönlicher Schiene. Und diese Somali-Frau hat über Jahre hinweg eine kleine Untergrundkirche aufgebaut, von der selbst ich wenig aus Sicherheitsgründen weiß. Denn überall, wo ich mich bewege, werde ich halt ein bisschen mehr beobachtet als die eigenen Somalis. Die Somalis sind von ihrer Grundstruktur sehr misstrauisch, auch ihren eigenen Leuten gegenüber. Und die Angst vor Verrat ist sehr groß. Aber es war für mich sehr ermutigend zu sehen, wie diese Somali-Frau ihren Weg im Vertrauen auf Gott geht, wie sie mit seiner Hilfe Gemeinde baut im Untergrund unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich habe auch in den 7 Monaten miterlebt, wie diese Frau, die Leiterin der Gruppe, vor persönlichen Angriffen bewahrt wurde. Sie wurde 2-mal täglich angegriffen. Sie ist durch ihre Arbeit, sie hat vorher bei der UN gearbeitet, sehr bekannt. Jeder kennt sie und weiß, dass sie Christ ist. Und dadurch steht sie eigentlich auch auf der Abschussliste. Und Gott hat Bewahrung geschenkt. So durfte ich sie und ich mit meinen Kollegen sie für unsere Arbeit behalten. Schon mancher Somali-Christ fiel verdeckten Attentaten zum Opfer. Das war dann teilweise sehr clever getarnt durch irgendwelche, in letzter Zeit vor allem elektrische Unfälle oder es geht halt mal ein Gewehrschuss aus Versehen los. Man fragt sich dann, wieso da gerade jemand tödlich getroffen wird. Ja, Gott hat die Bewahrung geschenkt, er ist nicht dazu verpflichtet. Und ich habe ganz deutlich gesehen, dass es für diese Somalis, vor allem für diese Frau, etwas kostet, Christ zu sein. Aber ich habe gesehen, es ist ein lohnendes Leben. Sie findet auch immer wieder Hilfe und Trost aus Gottes Wort und ich kann sie dabei unterstützen. Ich bitte für sehr viel Gebet für diese Frau. Gott hat sie wunderbar gebraucht und baut seine Gemeinde unter den Somalis durch sie. Wer noch ein bisschen Näheres was wissen will, kann mich ja nachher fragen. Vielen Dank.
Ich denke, wir haben gespürt, dass das sehr vielschichtig ist und wir ahnen die Komplexität, die sich dort in diesem Gebiet im Ogaden abspielt und dass es tatsächlich etwas kostet. Ulrike, du warst jetzt 7 Monate dort. Gehst du wieder dorthin oder wie sieht für dich die nähere Zukunft aus?
Ja, ich gehe eigentlich ganz gern wieder dahin. Ich habe erlebt, dass die Somalis sehr freundlich sind, wenn man ein bisschen sie auf sie einstellt, wenn man ihre Kultur akzeptiert, wenn man ein bisschen auf sie zugeht, wenn man sie einlädt, einfach ganz normal menschlichen Kontakt pflegt. Meine nächste Aufgabe wird sein, an einer Krankenpflegeschule zu unterrichten. Was ich dort unterrichte, weiß ich noch nicht genau. Ein bisschen Sprung ins kalte Wasser, aber der gehört auch dazu. Das wird dann vor Ort noch mit dem Direktor der Schule abgesprochen. Und ich soll ganz viele Grüße von dieser Somali-Christin ausrichten an Deutschland, an alle Freunde, die Hilfe für Brüder unterstützt haben. Sie schätzt es sehr. Und jeder, der mit Somalis was zu tun hat, sie ein bisschen kennen, wird schnell den Satz hören, naja, die Deutschen sind so wie wir, pünktlich, zuverlässig, nur die Hautfarbe ist anders.
Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon sehr viele Eindrücke mitbekommen und ich möchte bitten, dass Kurt Remmele mit uns betet, auch für diese Anliegen, die wir jetzt genannt bekommen haben. Wer möchte, oder ich würde vorschlagen, dass wir aufstehen, dass man nachher wieder besser sitzen kann.
Dann beten wir. Herr Jesus Christus, dein Reich muss verkündigt werden, dein Wort weitergegeben. Wir danken dir dafür, dass sich so viele haben senden lassen. Wir danken dir, dass du Kraft schenkst dazu, dass du vorausgehst, dass dein Segen mit ihnen geht. Und nun, Herr, sind wir hier in Deutschland. Hilf uns zu mehr Mut, hilf uns zu mehr Liebe, ja, dass deine Liebe auch den Moslems in unserem Land gilt, allen Menschen gilt. Wir loben dich darüber, dass du an diesem Himmelfahrtstag deine Herrschaft angetreten hast und dass du wiederkommen wirst. Wir bitten dich speziell jetzt für die Christen im Untergrund. Wir bitten dich, Herr, schenk, dass dein Wort sichtbar weitergeht. Amen.
Mit dem Beruf in die Mission. Kirgisien, Ah, das ist irgendwo da hinten im Osten. Wo es so genau ist, möchte ich jetzt nicht abfragen. Ich möchte ja auch niemand blamieren. Aber jemand, der das sehr genau weiß, ist der Markus Köbler. Bitte schön.
Ja, hallo. Nicht nur der Markus Köbler, sondern auch meine Frau, die Conny. Wir sind also, wenn ich von wir spreche, dann erstmal ich selber für 7 Jahre dort in Kirgisistan. Meine Frau kam später nach, das heißt, wir haben später geheiratet. Ist dort schon für 4 Jahre. Um die Frage gleich zu beantworten, wo Kirgisistan ist, es hat etwas mit ehemaliger Sowjetunion zu tun, ist also wirklich im Osten von hier aus, ist jetzt in Zentralasien, ist unabhängig von der Sowjetunion, ein eigenständiger Staat und grenzt an China an. Kirgisistan will demokratisch sein, will unabhängig sein, und ist also sehr offen, auch für Ausländer von außen. Und ja, so sind wir also dann vor 7 Jahren dorthin gekommen. Bevor ich aber erstmal von Kirgisistan erzähle, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass wir ja in den vergangenen Wochen während unseres Heimaturlaubs sehr eindrücklich erlebt haben, wie Gott uns bewahrt und wie Gott über auch unsere Kinder wacht. Wir hatten eine Geburt, etwas verfrühte Geburt unserer zweiten Tochter, Clara. Und meine Frau, sie kam gerade nach Deutschland und einige Tage danach kam sie also zu dieser Frühgeburt. Da sahen wir Gottes Hand schon drin, dass sie rechtzeitig zu Hause war. Und dann auch ist die Operation sehr gut gelungen, sie musste also gleich operiert werden. Und ja, das zeigt auch Gott. Gott bewahrt und tut Wunder auch hier in Deutschland. Es klang ja heute Morgen etwas an, nicht nur im Ausland, auch hier. Und es hat uns sehr ermutigt, dass Gott über unsere Kinder wacht, ob wir hier sind oder ob wir in Kirgisistan sind. Gott ist da. Jetzt möchte ich ganz kurz zeugnishaft etwas berichten von unserer Arbeit dort, sodass ihr mal ein bisschen Eindruck habt, was wir tun. Da ist jemand, der heißt Bakit, und er hat einmal in unserem Hauskreis gesagt, ich möchte, dass meine Frau den Herrn Jesus in ihr Leben aufnimmt, und zwar möglichst schnell. So hat er das gesagt. Mussten alle lachen, aber wir haben für ihn gebetet. Und der Bakit, das ist einer der wenigen Männer, die vor kurzem dort in unserer Gemeinde gehen und auch in unseren Hauskreis. Und als ja, Bakit dieses Anliegen nannte, nannte er auch ein anderes Anliegen, nämlich seine Freunde und seine muslimischen Bekannten und Verwandten, die er hat. Er arbeitet nämlich dort als Zahnarzt in einer angesehenen Klinik in Bishkek, was die Hauptstadt von Kirgisistan ist. Es bewegen ihn viele Fragen und vor allem halt auch die, wie kann man seine eigene Frau für den Herrn gewinnen. Aber seine Frau ist eben diesem neuen Glauben von Bakit noch sehr zurückhaltend. Bakit dagegen ist ein sehr guter Ehemann geworden. Er tut mittlerweile Dinge zu Hause und im Haushalt, die ein Einheimischer dort nicht wagen würde, anzufassen. Bakit hat nämlich erkannt, dass Jesus der wahre Gott ist. Denn er sagt mir, hat mir oft auch gesagt, wer könnte sonst die Dinge tun und die Dinge sagen, wenn Jesus nicht von Gott wäre oder wenn er nicht Gott selbst ist. Und so ist doch das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben für uns ganz offenbar geworden. Denn wie sonst könnte er sich so verändert haben? Und wie sonst könnte er so innigsten offen nach Gottes Willen für sein Leben fragen, wenn nicht der Heilige Geist da an ihm gewirkt hätte? Und wer ist schon so besorgt um die Errettung seiner Frau oder dass sie auch an den Herrn Jesus glaubt, wenn nicht sich da was getan hätte? Tja, und natürlich ist es jetzt für ihn schwierig, als Kirgisen mit seinen Arbeitskollegen und Freunden umzugehen, denn sie glauben ja immer noch an, ja, entweder den Gott des Islam oder sie glauben überhaupt nicht, denn Kirgisien war ehemals sowjetisch und es gibt viele Leute, die einfach Atheisten sind, ohne an Gott zu glauben. Und natürlich hat er jetzt Angst, wie werden sie wohl reagieren, wenn sie von seinem Glauben hören? Wir selbst sind dort als Zeltmacher und dadurch sind wir beruflich sehr eingespannt. Wir haben also dort, damit wir eine Grundlage haben, dass wir ein Visum bekommen können, eine Firma gegründet. Und wir sind auch dadurch jetzt in der Lage, uns zum Teil selbst zu unterstützen. Das deckt zwar die ganzen Kosten nicht ab, aber immerhin Teil. Und je nachdem, wie der Herr die Arbeit segnet, vielleicht bin ich irgendwann mal völlig unabhängig von der finanziellen Unterstützung zu Hause. Aber unser Anliegen ist und bleibt, dass die Gemeinden zu Hause hinter uns stehen, dass sie für uns beten. Also Geld spielt nicht immer nur die Rolle. Ja, und warum uns das wichtig ist, dort auch beruflich tätig zu sein, ist einfach der, dass dies unserem Zeugnis doch eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Denn viele Leute sind dort in der Sowjetunion jetzt arbeitslos und müssen wirklich ums nackte Überleben kämpfen. Und sie sehen auch an uns, dass wir arbeiten, dass wir uns einsetzen müssen. Und das öffnet doch die Türen, wenn wir mit den Leuten in Kontakt kommen, wenn wir ihnen dann auch vom Herrn erzählen wollen. Sie fragen dann immer, ja, was machst du denn hier? Und in der ehemaligen Sowjetunion sind die Leute immer sehr misstrauisch und sehr skeptisch und sie hinterfragen. Und so ist das für uns eine gute Gelegenheit, zu sagen, was wir tun, aber darüber hinaus, dass wir dann bei ihnen Offenheit vorfinden und ihnen vom Herrn sagen können. Tja, ich habe das Misstrauen angesprochen, was die Leute dort haben. Und klar, das trifft uns natürlich als Ausländer genauso. Aber uns ist es dann immer wieder eine Freude, das dann zu erleben, wenn letztendlich doch Einheimische zu uns Vertrauen fassen und dann auch dem bereits hinzuzuhören, was wir ihnen von der Bibel sagen wollen. Wir haben also dort einen Hauskreis organisiert, von der Gemeinde her, in der wir gehen. Und können auf diese Art und Weise ein Zeugnis sein. Und jetzt noch eine gute Nachricht: Während wir zu Hause waren, haben wir gehört, dass Bakits Frau schon einmal in die Gemeinde mitging. Und jetzt hoffen und beten wir, ja, dass auch sie dem Evangelium vertraut und dem Herrn Jesus in ihr Leben aufnimmt. Wir sind Gott wirklich dankbar, dass er uns dort schon ein Stück weit Frucht unserer Arbeit sehen lässt und beten natürlich, dass es auch in der Zukunft noch mehr Männer und Frauen, so wie der Bakit gibt, die verändert werden und die dann mit dem Herrn Jesus leben. Von daher ist es auch jetzt noch unser Anliegen, dass die Leute, die zum Glauben gekommen sind, dass wir sie weiterführen, damit sie fest werden in dem Wort. Noch eine Frage?
Deine Frau und deine Kinder sind ja auch mit dir draußen. Wie ist denn das? Du bist beruflich ausgelastet, so viele Aktivitäten. Was kann da jetzt deine Familie mit dazu beitragen? Oder leidet die nur?
Nein, meine Frau hat ein Herz für arme Leute dort und sie hat immer ein Auge dafür, wer Unterstützung und wer Hilfe braucht. Sie hat also öfters Leuten Geld gegeben oder einfach sie besucht und versucht, ihnen Trost zu sein. Das war das eine. Das andere ist, dass dort, wo wir wohnten, viele Kinder im Hof spielen. Und jetzt, wo unsere Tochter, die Nora, die erste geboren war, war es dann so einfach, auch Kontakt mit den Kindern zu haben. Und die sind dann auch oft mit uns in die Wohnung hochgekommen. Und Conny hat ihnen dann dort die Kinderbibel vorgelesen. Oder als ihr Russisch noch nicht so gut war, hat sie die Kinder die Bibel vorlesen lassen. Und konnte dadurch auch ein Zeugnis sein. Aber ganz davon abgesehen, als Hausfrau ist das Leben dort, glaube ich, nochmal ein Stück weit anstrengender als vielleicht für eine Hausfrau hier. Das Einkaufen ist viel schwieriger und umständlicher. Also sie ist wirklich gut beschäftigt.
Mhm. Markus, du hast jetzt Russisch erwähnt. In welchen Sprachen bewegst du dich dort?
Also auf der Arbeit ist es auch fast ausschließlich Russisch, ab und an Englisch, ab und an Deutsch. Dort gibt es natürlich auch noch die kirgisische Sprache, aber wir wohnen in der Hauptstadt in Bischkek und da wird also Kirgisisch wenig gebraucht. Ist dann hilfreich, wenn Leute aufs Land gehen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Markus. Sie merken was, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Berufe und auch ganz unterschiedliche Charaktere. Und so ist auch christliche Fachkräfte. Bei christlichen Fachkräften gibt es auch eine ganz besondere Berufssorte und das sind die Zivis. Und wir entsenden an verschiedenen Stellen junge Leute, die ihren Zivildienst leisten. Und jetzt berichtet uns der Tobias Kuhn von seiner Zivildienstzeit in Brasilien. Bitte schön.
Jetzt muss ich mich erstmal anstrengen, Hochdeutsch zu reden. Ich rede gerne Schwäbisch, aber ich hoffe, ich kriege das hin.
Versuch es einfach im Notfall übersetzen.
Wie in der Werbung, wir können alles, nur nicht Hochdeutsch. Also ich kann leider von keinen großen Evangelisation oder Bekehrung berichten, aber ich habe meinen Dienst so gelernt, von vielen kleinen Dingen habe ich für mich viel Großes mitgenommen. Ich habe in einem Rehabilitationszentrum für Drogen- und Alkoholabhängige gearbeitet. Man kann es vielleicht an meinem T-Shirt erkennen. Wir haben da dort einfach für eine große Veranstaltung mal ein paar T-Shirts drucken lassen.
Ich denke, da muss ich mal rumdrehen und vor dem Pult stehen. Dreh einmal eine Runde.
Die Einrichtung gehört zum Blauen Kreuz, wo weltweit Arbeit leistet. Und hinten steht die Hand, möchtest du eine Hand zum Helfen ungefähr für ein Leben ohne Drogen, so in der Übersetzung. Gut, meine Arbeit war hausmeisterlich mehr oder weniger. Ich habe Maurer gelernt und ich habe dort mit den Leuten dann gearbeitet. Es ist mehr wie ein Freizeitheim, wo man mehr oder weniger sich selber bewirtschaftet. Wir hatten einen Kuhstall, Hühnerstall, wir hatten noch eine Bananenplantage, auch Gras für die Tiere. Und dort habe ich mehr oder weniger mitgeholfen, hauptsächlich dann bei Bausachen. Und wo die Silke gesagt hat, ich habe einfach von denen gelernt, ich habe oft gedacht, ich habe versucht, denen was beizubringen und das ist sehr schwierig. Wo ich gemerkt habe, die Deutschen, die tun sich da schwer und mir ist sehr schwer gefallen, weil die Brasilianer arbeiten sehr locker und es gibt so ein Wort, das heißt Jeitinho Brasileiro und das machen wir schon und dann zeigen sie den Daumen und dann funktioniert das. Also sie haben dort eine sehr großzügige Art und das ist mir schwer gefallen. Und dann, gerade wenn man jünger ist, den Abhängigen dort irgendwie, man meint, man könnte ihnen was beibringen und sie sind so oder so eine Art, die haben noch weniger Lust zu arbeiten manchmal als die normalen Brasilianer, dann ist schon eine krasse Welt als Schwabe, der wo das Arbeiten gewöhnt ist und dort die Brasilianer. Das war schon schwierig, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ein Bild, da sind im Endeffekt die Schlimmsten drauf. Wo ich heute kann ich sagen, hey, wenn ich das Bild anschaue, ich schaue es gerne an, weil die Leute haben mir gezeigt, wie ich bin. Aber im ersten Augenblick, wo ich damals die Leute gesehen habe, da haben die mich schon geärgert, weil die einfach keine Lust hatten, mit mir zu arbeiten. Und dann haben sie irgendwie immer Ausreden gefunden. Und heute hoffe ich wirklich, sie haben was mitgenommen von dem, dass ich einfach gesagt habe, nee, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Und wenn wir Freizeit haben, dann haben wir Freizeit. Ja, Alkoholabhängigen und Drogenarbeit ist eine sehr langwierige Sache und ich war 17 Monate unten, solange unten ist, sieht man oft nur kleine Ergebnisse, weil die Suchtarbeit ist eine Arbeit, die nimmt sehr gefangen und die Entwicklung von Menschen, die von Drogen loskommen, ist oft sehr langwierig. Das heißt, unser Rehabilitationszentrum geht davon aus oder nimmt Leute in die Statistik auf, die wo 4 Jahre frei sind von Drogen. Der Staat macht das nach kurzer Zeit, aber die sagen, wenn man früher Leute reinnimmt in die Liste, ist die Gefahr, dass sie rückfällig werden, sehr groß. Deswegen ist mir immer wirklich schwierig gefallen, Ergebnisse zu sehen. Zum Schluss von meiner Zeit habe ich einen ehemaligen Abhängigen kennengelernt. Der ist jetzt auf der Bibelschule, ich denke, so wie ich weiß, im 5. Semester. Und dort habe ich dann gesehen, er hat sich so weit entwickelt, der war wirklich bereit und hat es auch in seinem Leben durchgeführt, sich ganz für Jesus einzusetzen. Aber sonst ist wirklich die Arbeit schwierig. Deswegen, manchmal hätte ich mir gewünscht, ich würde mehr Ergebnisse sehen. Aber ich denke einfach, wichtig, man vertraut auf Jesus und überlässt es ihm, dass er die Menschen dort verändert. Eine ganz wichtige Sache, wo ich auch sehr viel dankbar bin, Gunter Kine war bei den Fackelträgern und der schickt eigentlich fast alle Zivis immer auf die Bibelschule. Und so wurde ich halt auch geschickt und es war wirklich eine super Zeit, wo ich war in der Klostermühle, wo ich für mein Leben vorbereitet wurde. Ich denke, wenn ich nicht zum Zivi gegangen wäre, wäre ich nicht auf die Klostermühle gekommen. Und ich habe es von meinem Leben so kennengelernt, wo ich jetzt bin, ist die Vorbereitung für das Nächste. Das heißt, die Bibelschule war die Vorbereitung für den Zivildienst und der Zivildienst die Vorbereitung für jetzt. Und bei mir hat sich die Frage gestellt, was ist das Wichtigste im Leben? Und ich habe für mich ganz klar gesagt, es soll nichts Wichtigeres geben wie Jesus. Und ich denke, gerade in unserer Gesellschaft ist es so schwierig, irgendwie ganz klar an Jesus festzuhalten. Wir haben so viele Dinge, wo uns einfach gefangen nehmen. Und das habe ich für mich festgestellt und wünsche eigentlich jedem auch, dass er ganz klar sein Leben total für Jesus einsetzt und auch bereit ist, Sachen aufzugeben. Zum Schluss noch eine kurze Sache. Unser Direktor wurde mal gefragt bei einer großen Konferenz, können Menschen auch ohne Jesus von Drogen loskommen? Und er hat gesagt, ja, das gibt's. Der Teufel hat auch Macht und außerdem können Menschen so loskommen. Aber richtige Heilung für ihr ganzes Leben bekommt sie nur durch Jesus. Weil oft ist nicht nur die Sucht das Problem, sondern das ganze Umfeld, die Beziehungen sind kaputt. Und Jesus, der kann befreien und er gibt einen neuen Sinn fürs Leben. Und das ist, was ich wirklich auch verstanden habe. Unsere Arbeit ist mehr als Menschen von Drogen loszukriegen, sondern unsere Arbeit ist, Menschen in allererster Linie Jesus zu vermitteln. Und Jesus, der kann dann die Menschen befreien.
Herzlichen Dank, Tobias. Also dein Schwäbisch bzw. dein Hochdeutsch war blendend.
Danke.
Aber jetzt noch was anderes. Wenn ich das richtig erkannt habe, auf dem Rücken deinem T-Shirt, das ist weder Hochdeutsch noch Schwäbisch. Brasilien spricht mehr Portugiesisch. Hast du Portugiesisch gelernt oder wie hast du dich da verständigt? Schwäbisch?
Die Blumenau, dort ist das Rehabilitationszentrum und es sind viele deutsche Auswanderer nach Blumenau gezogen und es gibt viele Ältere, die können noch Deutsch. Das hat mir am Anfang geholfen, weil Mitarbeiter, die meisten können dort Deutsch. Aber mit den Abhängigen muss man halt viel mit Händen und Füßen sich verständigen. Und ja, die Abhängigen, die waren so fair, die haben die Worte nicht verdreht. Manchmal verdrehen die Worte und sagen zum Tisch Stuhl und zum Stuhl Tisch und dann kommt man durcheinander. Das war zum Glück nicht so. Und sonst, dann zählt man halt die Wochentage anhand von den Fingern durch oder sitzt nachts und die versuchen einem zu erklären, was Sonne, Mond und Sterne sind. Und so habe ich es im Endeffekt gelernt. Ich habe davor so gut wie gar nichts gekannt, außer mein Name ist Tobias und ich verstehe kein Portugiesisch. Und ich bin so langsam hineingekommen, das ist eine super Sache, wirklich, wenn man eine Fremdsprache sprechen kann. Englisch kann ich nur sehr schlecht. Und wenn man dann eine Sprache mehr oder weniger fließend sprechen kann, das macht unheimlich viel Spaß.
Tobias, du hast vorher eine Aussage gemacht, die hat mich doch sehr bewegt. Wir wollen immer Ergebnisse sehen. Und ich glaube, sie wird ganz schön geprägt, auch von der Zeit, in der wir leben, immer Ergebnisse zu sehen. Und es muss auch immer gut sein. Und ich denke, im geistlichen Bereich gibt es andere Werte, andere Maßstäbe. Einfach verfügbar zu sein, da zu sein. Und das Ergebnis ist nicht unbedingt das, was wir tun müssen, sondern einfach verfügbar sein für Gott, dass er durch uns was tun kann. Und wenn ich den Tobias angucke, wie er jetzt zurückgekehrt ist, da kriegt man doch eigentlich so richtig Lust, auch mal nach Brasilien zu gehen. Vielen Dank.
Danke.
Also die Berufsgruppe der Zivis. Und dann gibt es bei christlichen Fachkräften die sogenannten Coworkers. Das sind die Freiwilligen. Unterschiedliche Altersgruppen in unterschiedlichen Berufen oder auch erst am Anfang des Berufslebens oder auch mit den drin oder Vorruheständler nehmen die Chance wahr und gehen für kürzere, längere Zeit in verschiedene Länder, um mit ihren Fachkenntnissen dort zu helfen. Und da hören wir jetzt zunächst den Sebastian Kummer. Bitte schön.
So, hallo. Oder ich kann auch sagen, Habenu Anaxen. Das ist Somali, heißt guten Nachmittag oder guten Abend. Mimini Sebastian, das wiederum ist Kiswahili und heißt, ich bin Sebastian. Das sind beides Sprachen, die man in Mandera spricht. Ich kann ein bisschen dran anknüpfen, was die Ulrike Kohler vorher gesagt hat, denn Mandera ist auch besiedelt von dem Volksstamm der Somalis. Mandera liegt in Kenia und zwar ganz im Nordosten an der Grenze zu Somalia und Äthiopien. Nach Äthiopien sind es ungefähr 2 Kilometer, nach Somalia 1. da gibt es jetzt gerade wieder leichte Bürgerkriege und anscheinend fliegen die Granaten über die Grenze rüber. Also es ist eine heiße Region. Als ich dort war, habe ich davon aber nichts gespürt. Es war gerade ruhig in dem halben Jahr, als ich dort war. Wie wir vorher schon gehört haben, Somali sein heißt Muslim sein. Die Somalis, das ist von der Tradition her ein Nomadenstamm, der immer Handel betrieben hat zwischen der arabischen und der afrikanischen Welt. Und aus dieser Tradition kommt auch der Glaube an den Islam. Man kann also davon ausgehen, in Mandera sind alle Einwohner, die echte Mandaresen sind, sind Moslems. Es gibt 40 Moscheen. Man hat zum Beispiel morgens kein Problem, irgendwie aufzuwachen, denn um 5 Uhr wird von alle 40 Moscheen das Morgengebet gelesen oder gesungen, wie auch immer. Auf jeden Fall, man braucht keinen Wecker in Mandera. In diese Situation kam der Missionar Uwe Ossenberg vor einige Jahre und der war mit Diguna dort, das heißt die gute Nachricht für Afrika, hat sich dort auf dem Marktplatz aufgestellt und das Evangelium gepredigt und dann sind richtig große Steine geflogen und er musste aber ganz schnell abreisen. Hat sich dann aber an dem Tag gesagt, ich komme zurück. Und hat immer nach einer Möglichkeit gesucht, wie kann ich in Mandera Fuß fassen. Und er ist von Beruf her Maschinenbauer und hat sich überlegt, ich mache da eine Autowerkstatt auf, einfach um bei den Leuten respektiert zu werden. Und er kam zurück und er hatte Berufsschulgelände bekommen und der Staat hat ihm angeboten, möchtest du bzw. die Guna hier Berufsschule bauen. Und der Uwe Ossenberg hat das auch als ein Geschenk Gottes angesehen und hat gesagt, jawohl, das mache ich. So viel mal zur Vorgeschichte. Coworkers hat mich dahin vermittelt. Ich bin von meinem Beruf her auch Maurer wie der Tobias und habe dann Architektur studiert. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, war ich mit dem Studium noch nicht ganz fertig. Zu dem Zeitpunkt, als ich nach Mandera kommen sollte, da war der Uwe Ossenberg, der Stationsleiter, gerade auf Heimaturlaub. Und ihm war es natürlich ganz wichtig, dass er mich vorher kennenlernt. Und ich werde es nie vergessen, wie ich zu ihm hinkreist bin und bei ihm im Wohnzimmer gesessen bin. Und er hat mir gesagt, was er mit mir alles vorhat, beziehungsweise was ich alles machen könnte. Er hat einen Bauplan aufgefaltet und hat gesagt, guck Sebastian, hier soll der Berufsschulgebäude entstehen und hier vielleicht ein paar Toiletten und dann könntest du noch Berufsschulunterricht machen. Und dann bin ich da gesessen. Ja, ich habe in Deutschland noch nie eine Baustelle geleitet. Ich habe immer einen Kapo gehabt, der wo mir gesagt hat, wie man was macht. Und ich habe gewusst, ich kann die Sprache nicht, ich kann weder Somali noch Kiswahili. Mein Englisch ist nicht schlecht, aber ich wusste auch, dass die Leute wenig Englisch reden. Das war einfach so viel Unsicherheit dann da. Und jeder, wo schon mal verlängerst wohin weggeflogen ist, der weiß, was für Gefühl man da in der Magengegend hat. Und mir ging es auch nicht anders. Was mir aber unheimlich Sicherheit gegeben hat, das war mein Aussendungsgottesdienst. Da hat mir mein Hauskreis ein Lied gesungen. Das heißt, kennen bestimmt viele von euch, Jesus, leite mich mit deinen Augen. Ich will gehen, weil du mich gehen heißt und weil meine Kräfte nicht viel taugen, traue ich auf deinen guten Geist. Und er hat mir vorgestellt, wenn man die Wundergeschichten in der Bibel als liest, wenn Jesus Wunder vollbracht hat, dann hat er erstmal die Leute angeschaut mit seinen Augen. Und dann sind Kranke geheilt worden und sind Leute, die eigentlich schon gestorben sind, wieder zum Leben erweckt worden. Und dann habe ich mir gedacht, von denen Augen darf ich mich geleitet wissen. Das hat mir unheimliche Sicherheit gegeben. Also dann ging es los nach Mandera. Was mich dann da erwartet hat, es war erstmal von der Bevölkerung her, sind die Leute uns gegenüber feindlich. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt's ein Lied, wenn man auf der Straße spazieren läuft, und da singen die Kinder Galadin Viasi, Matmadokideri, Somali Anchera. Das heißt so viel wie weißer, ungläubiger Kartoffelfresser. Und Matmado, das sind die Leute aus Südkenia, auch Christen. Also da geht's um Religion halt. Und das Lied begleitet einen. Und ja, wenn man gut drauf ist, dann kann man mit sowas umgehen. Dann habe ich manchmal meine Späßle gemacht und habe mitgesungen. Oder die, wo es falsch gesungen haben, habe ich gesagt, wenn er schon singt, dann wenigstens richtig, bitte. Wenn man die Hauptstraße verlassen hat, dann sind auch ab und zu Steine geflogen. Das waren jetzt keine großen Steine. Also es hört sich schlimmer an, wie es war. Und in der Regel haben die auch nicht getroffen. Die waren schlecht im Werfen. Aber was ich damit sagen will, es war ständige Spannung in der Luft. Und vor allem im Monat des Ramadan, ein Muslim hat mir gesagt, der Ramadan ist eigentlich der Monat des Friedens, war diese Spannung extrem hoch. Das kommt von daher, weil die Leute nichts essen dürfen und dann natürlich nachts Riesenfeste feiern, wo sie dann viel essen, da werden sie auch aggressiver, das ist ja klar. Ja, in die Situation bin ich reinkommen und Mission funktioniert dort eigentlich so, dass man erstmal nur Liebe lebt. Man kann nirgends hinstellen und von seinem Glaube erzählen in der Öffentlichkeit, weil dann muss man ganz schnell wieder abreisen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, auf der Baustelle zu meinen Arbeitern, da war es eher schwierig, die haben nur Somali gesprochen, aber vor allem zu meinen Berufsschülern, wo ich unterrichtet habe. Und das war dann, ich werde es nie vergessen, habe einen Meterstab geschenkt gekriegt, als ich hier abgereist bin. Da war ich mit dem Jugendkreis noch klettern, haben die mir als Dankeschön einen Meterstab geschenkt. Da steht drauf, 2000 Jahre Jesus Christus. Vielleicht kennen der eine oder andere. Und dieser Meterstab, der erzählt einfach die Geschichte von Jesus Christus bis heute. Jeder Millimeter auf dem Stab ist ein Jahr und immer wichtige Ereignisse sind dann da vermerkt. Und ich habe dem stellvertretenden Stationsleiter Wolfgang gezeigt und der Wolfgang hat zu mir gesagt, diesen Meterstab nimmst du mir nicht mit auf die Baustelle, weil das gibt Ärger. Er sagt, okay. Dann habe ich einen anderen mitgenommen und habe den dann mal einem Arbeiter ausgeliehen und der hat noch nie einen Meterstab gesehen und hat ihn so auseinandergefaltet, hat dann zwei Teile gehabt. Und dann hatte ich nur noch den Jesus-Meterstab. Dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich ihn halt mit. Und habe ihn dann in der Berufsschule dabei gehabt und habe die Mauern von meiner Schüler mit diesem Meterstab kontrolliert und dann hat einer dieser Schüler Jesus gesehen. Und dann hat er natürlich das seinem Kumpel gesagt und der hat es dem seinem Kumpel gesagt und auf einmal hat jeder gewusst, der hat einen Jesus-Meterstab. Und alle wollten sie den Meterstab haben und dann haben sie das Ding genommen und untersucht und angeschaut, was draufsteht und in dem Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt habe ich was angerichtet. Aber dann zu meiner Überraschung war es gar nicht so. Es ist ein ganz sachliches Gespräch zustande gekommen, wir haben uns hinguckt, ich habe ihnen erklärt, was es mit dem Meterstab auf sich hat, ich habe ihm von meinem Glaube erzählt und es war einfach gut. Und so konnte ich dann auch sehen, mit der Zeit war man für die Leute dort nimmer der böse Galadin. Ich bin eines Tages von der Baustelle heimgelaufen und da war ein Baum, da saßen ganz viele Jugendliche, muss ich schnell fertig machen, ganz viele Jugendliche. Da saßen ganz viele Jugendliche drunter die, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, jetzt geht es gleich wieder los, jetzt schreien sie gleich Galadin, Galadin. Und dann hat einer aus der Gruppe rausgeschrien, Sebastian, und hat gewunken. Und es war so schön, mit seinem Namen angeredet zu werden und jetzt einfach mal zum Sehen, ich habe es mal so weit gebracht, dass ich wenigstens nimmer der böse Ungläubige bin. Und so im Nachhinein kann ich sagen, die Zeit, die war eine ganz reich gesegnete Zeit. Wenn ich als bei Konfirmandengruppen meine Dias zeige, dann frage ich sie nach einem Missionsbefehl. Ich glaube, den kennt jeder von euch. Aber für mich ist der zweite Abschnitt wichtig gewesen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist was, worauf wir zählen können. Und da möchte ich uns Mut machen. Also möglichst viele junge Leute, wenn ihr so die Möglichkeit habt, mit Coworkers wegzugehen, dann macht es und werdet zu Missionare. Und ich möchte auch denen, die hier im deutschen Alltag stehen, Mut machen, Missionar zu sein. Ich frage dann immer meine Konfirmanden, wie ist denn das? Braucht man Missionsarbeit noch? Und dann heißt es, ja, im Busch und in Afrika. Und dann sage ich, aber nicht im Busch und in Afrika, sondern hier genauso. Und das wünsche ich uns, jedem von uns, dass wir mutig von unserem Glaube weiter erzählen.
Das ist richtig ansteckend. Und er steht nachher auch noch zur Verfügung und kann noch mehr solche Tipps geben. Herzlichen Dank nochmal. Jetzt hören wir dann noch einen Bericht aus Tansania und zwar von Dieter Sommer.
Mein Name ist Dieter Sommer. Ich wohne mit meiner Familie in Holzgerlingen, bin 58 Jahre alt, im sechsten Jahr früh pensioniert. Ich habe ein Vierteljahr mit CWI in Tansania gearbeitet, habe dort in einem privaten Entwicklungsprojekt Computerunterricht gegeben. Ich habe eine persönliche Bestätigung an Weihnachten bekommen, dieses Projekt anzugehen. Und zwar hieß es dort in der Predigt, Weihnachten will Veränderungen schaffen. Veränderungen bei mir. Und Veränderungen könnten sein, dass ich von meinem Wissen abgebe oder dass ich meine Zeit mit anderen teile. Dazu hatte ich dann 3 Monate gute Gelegenheit. Ich habe in dem Projekt Agape Computerschulung gegeben. Das Projekt hatte oder hat noch zum Ziel, junge Leute eine bessere Qualifikation zu geben durch die Computerausbildung auf der Jobsuche. Auch in Tansania geht immer mehr nur mit Computer oder immer weniger nur von Hand. Die Projektleitung liegt in den Händen von Monika Mleta, der Frau des Pastors Kedmon Mleta. Monika und Kedmon, beides Tansanier, sie haben einen 3-jährigen Auslandsaufenthalt in England hinter sich. Er war im Kirchendienst dort tätig. Sie kamen zurück nach Tansania, um ihrem Land zu helfen, um hier Entwicklungshilfe zu geben, um etwas zu bewegen, voranzubringen. Sie haben nicht das bequeme Leben in England vorgezogen. Und vor dieser Haltung habe ich großen Respekt gehabt. Ich habe gerne mit diesem Pastoren-Ehepaar zusammengearbeitet. Finanziert wird das Projekt von diesem Pastoren-Ehepaar und ein paar wenigen Freunden in Tansania, in Arusha und von englischen Freunden. Meine Mitwirkung war also, die Anwendung oder die Nutzung von Computern zu lehren. Wir haben Textverarbeitung mit Word gemacht, Tabellenkalkulation mit Excel, dann Database Management mit Access und ich habe eine Einführung geben können in den Internetzugriff. Computergrafik wurde von dem Assistenten Emanuel gegeben, der konnte das durchaus besser als ich. So ein Computerkurs geht 10 Wochen. Bei Sprachschwierigkeiten gab es auch, dass Studenten nur Kiswahili und nicht Englisch kannten. Da dauert es dann etwas länger. Wir hatten 5 PCs zur Verfügung, einen kleinen Schulraum, gemietet in einem Geschäftshaus. Und so hatten wir vormittags 5 Studenten an den PCs, nachmittags 5 andere. Von meinem Vorgängerkurs, die waren vor Weihnachten nicht mehr fertig geworden, musste ich Ende Januar noch die Prüfung abnehmen. Meine Kursgruppe konnte ich auf Ende März zur Prüfung bringen. Unterkunft und Verpflegung habe ich im Haus der Pastorenfamilie Lemeta bekommen. Höhepunkte waren immer die Gottesdienste am Sonntagvormittag. Es war eine große Gemeinde, diese anglikanische Kirchengemeinde. 3 Gottesdienste haben stattgefunden. 2-mal in Kiswahili, 1-mal dann in Englisch. Oder interessant war der Besuch eines Gottesdienstes für Deutsche in der Nordprovinz von Tansania, veranstaltet von der lutherischen Kirche in der Gegend von Moshi, in der Nähe des großen Berges Kilimanjaro. Das Zusammentreffen mit 2 deutschen Maasai-Missionaren war sehr beeindruckend für mich. Die Namen sind Angelika Wohlenberg und Jutta Rödig. Und die beiden, die machen einen guten Dienst. Die machen einen schönen Job. Da habe ich große Hochachtung davor. Interessant war für mich noch der private Besuch eines jungen Missionars-Ehepaars auf der Kiswahili-Sprachschule in Morogoro. Wir hatten die Missionarsleute im vergangenen Jahr auf einer Freizeit in Kärnten kennengelernt. Natürlich, wenn man in Afrika ist, eine Safari muss sein, wenn man schon mal in der Gegend ist. Ich konnte das ausnutzen, einen Besuch im Arusha-Nationalpark, im Ngorongoro-Krater und in der Serengeti. Das waren eindrückliche Erlebnisse. Erfahrungen, Erlebnisse auf geistigem Gebiet. Es ist eine faszinierende Erfahrung, zu sehen, zu erfahren, dass Jesus, unser Herr, der gleiche ist in Deutschland wie in Afrika oder wie wir heute Morgen oder jetzt schon gehört haben, sonst wo in der Welt. Zweitens, beten zu können mit Schwestern und Brüdern, unabhängig von der Hautfarbe. Dass mein Vorsatz sich so erfüllen würde, dass ich meine Zeit mit den Einheimischen teilen wollte, dass ich das in dieser Breite, Tiefe oder Intensität so erleben würde, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe neue Lebenserfahrungen machen dürfen, die ich heute nicht mehr missen möchte.
Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also, Vorruheständler und Ruheständler, die Zivis und das, was dann danach kommt. Es hat viele Plätze an der Welt, wo man an vielen Orten mit seinem Beitrag was bewirken kann. Und wie er es eben genannt hat, keiner möchte die Zeit missen, weil wir eigentlich am reichsten damit beschenkt werden.
Darf ich noch ein Wort anfügen? Vielleicht hat es unter uns, sieht ja nicht so danach aus, aber vielleicht kennen Sie Ruheständler, die gerne sich noch einbringen wollen. Also CWI ist eine gute Möglichkeit.
Das steht für Coworkers International. Wir haben einen englischen Namen ausgewählt, mit dem man dann im Ausland einfacher operieren kann. Denn wenn man da irgendwie Freiwilligenhilfe, wenn man das in Englisch übersetzen muss, wird es ein wahnsinniges langes Wort und aus diesem Grunde diese Abkürzung. Wir haben jetzt viel gehört, viele Eindrücke und ich möchte am Schluss einfach noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deine Welt im Auge hast. Die einzelnen Länder, die verschiedenen ethnischen Gruppen, die Muslimen, die Buddhisten, die Animisten, die Traditionalisten und die, die dich ablehnen und verneinen. Herr, deine Liebe gilt für jeden. Und ich danke dir, dass du uns teilhaben lässt an deinem Wirken, an dem Bau deines Reiches. Lass uns an unserem Platz uns dir zur Verfügung stellen, dass wir dir gehorsam sind und dass wir nicht zurückhalten mit dieser frohen Botschaft. Denn du selbst hast uns verheißen, dass du bei uns bist, heute, morgen und jeden Tag. Und so bitten wir dich für die unterschiedlichen Projekte, für die, die verfolgt werden und wo es ein Risiko ist, dass du sie bewahrst. Und hab Dank, dass wir uns auf dich verlassen können, weil du ein lebendiger Gott bist. Amen.